Kontinuitäten des Antisemitismus. Ein zweiteiliger Podcast vom Forum Demokratische Kultur und zeitgenössische Kunst. Das Forum ist ein Projekt der Amadeo-Antonio-Stiftung. Im Studio sind Fabian Bechtle und Leon Kahane.
Hallo Fabian, wir haben ja in unserer ersten Folge des Podcasts schon über unsere Volksbühnenreihe gesprochen. Da geht es um die Kontinuitäten des Antisemitismus. In der ersten Veranstaltung wurde über Märtyrerkult und das Verhältnis zwischen Frauenfeindlichkeit und Judenhass gesprochen. Bevor wir gleich mit der Veranstaltungsreihe Kontinuitäten des Antisemitismus fortfahren, könntest du noch mal einen Auszug aus unserem Interview mit Julia Ebner vorlesen? Sozusagen als zusammenfassenden Rückblick und zur Einstimmung auf diese Folge unseres Podcasts. Julia Ebner ist Forscherin am Londoner Institute for Strategic Dialogue und Autorin des Spiegel-Bestsellers Wut, was Islamisten und Rechtsextreme mit uns machen. Ihre Forschung konzentriert sich auf Radikalisierung, Desinformation und Hass im Netz. Sie arbeitete 2 Jahre für die weltweit erste Organisation zur Extremismus- und Terrorismusprävention KILYAM, die von ehemaligen Islamisten gegründet wurde. Dort leitete sie unter anderem Studien für die Europäische Kommission und die Kofi Annan Foundation.
Ja, hi Leon. Wir haben mit Julia Ebner kurz vor der Veröffentlichung ihres Buches Radikalisierungsmaschinen gesprochen und wir haben sie gefragt, was für eine Rolle Kunst und Kultur in den Netzwerken und Foren extremistischer Gruppen spielen. Und während dieser Zeit war Julia undercover in Chatgruppen und Foren von Terroristen, Fundamentalisten, Verschwörern und allen möglichen Trollen unterwegs. Also sie kennt diese Szenen von innen, von der Alt-Right-Bewegung bis zum Islamischen Staat. Und für diesen Podcast haben wir das Interview nochmals angeschaut und erstaunlicherweise sehen wir jetzt, dass ihre Erkenntnisse inzwischen zur alltäglichen öffentlichen Wahrnehmung gehören. Wir lesen euch am besten mal ein paar Stellen aus dem Interview vor. Die Rechte ist unglaublich zerstückelt. Zum Beispiel in den Kanälen der amerikanischen Alt-Right gab es sehr viele strategische Gespräche darüber, welche Kulturelemente zu adaptieren seien. Einerseits ging es dabei darum, gezielt spezielle Internetkulturen wie zum Beispiel die Gaming-Community anzusprechen. Andererseits geht es ihnen um Strategien, traditionelle Kulturelemente mit einzubetten. Diese Akteure versuchen sich dabei so zu organisieren, wie es ihrer Ansicht nach eher linksliberale Massenbewegungen in den 60er, 70er und 80er Jahren getan haben. Dieses Vorgehen entspricht der Breitbart-Doktrin. Andrew Breitbart beschreibt, dass seine Idee von politischer Gegenrevolution erst durch den Wandel der Populärkultur ermöglicht wird. Diesem Motto folgen sowohl die Alt-Right in den USA als auch die europäische Neue Rechte. Deshalb müssen sie die Kultur beeinflussen, um einen für sie nachhaltigen politischen Wandel herbeizuführen. Sie verwenden beispielsweise visuelle Elemente und Insiderwitze aus Hollywood-Filmen und populären Videospielen, die sie an ihre Ideologien anpassen und für ihre politische Gegenrevolution zurechtschneiden.
Außerdem hat sie auch noch über den ausgeprägten Antifeminismus in rechtsextremen und islamistischen Milieus gesprochen und wie sich diese frauenfeindlichen Weltbilder auch auf der ästhetischen Ebene zeigen.
Bei den antifeministischen und frauenfeindlichen Gruppen, die sehr starke Überlappungen mit anderen rechtsradikalen Bewegungen haben, wird beispielsweise viel mit den Bildern aus den 1950er Jahren gearbeitet. Innerhalb dieser frauenfeindlichen Manosphäre gibt es sogar eine Frauenbewegung. Diese Frauen werben für traditionellere Geschlechterrollen und für weiße Familien. Sie eignen sich die Mode und die damit verbundenen Frauenbilder dieser Zeit an und transportieren so auch eine bestimmte visuelle Kultur. Und weiter sagt Julia Ebner: Es gibt eindeutig ein Bedürfnis nach sehr klaren, geradezu schwarz-weißen Weltbildern. Gerade die Komplexität, die sich zum Beispiel auch in der abstrakten Kunst findet, wird sich viel weniger angeeignet als andere Bildsprachen. Ich habe mich öfter gefragt, warum bestimmte Elemente aufgegriffen werden und andere nicht. Es macht natürlich in deren Weltbild Sinn, sich beispielsweise gegen abstrakte Kunst zu richten. Es gibt hier wieder einmal Parallelen zu islamistischen Szenen. Auch dort gibt es einen ausgeprägten Antimodernismus, der sich in den kulturellen und künstlerischen Bereichen sehr stark in Traditionalismus und Nostalgie abbildet. Die Nostalgie bezieht sich nicht nur auf politische und soziale Aspekte. In erster Linie formt ein bestimmtes Kulturverständnis die Vorstellung von der Epoche, zu der man zurückkommen will.
Aber natürlich gehen diese Überlappungen noch sehr viel weiter.
Ja, und dazu sagt sie, beide bedienen sich für ihre Ideologien an allen möglichen gängigen Verschwörungstheorien. Auf beiden Seiten tragen diese immer den Juden als Feindbild in sich. Der Antisemitismus zeigt sich ganz deutlich in ähnlichen Symbolen und Bildern. Sowohl die Islamisten als auch die radikalen Rechten fantasieren sich in eine Zeit zurück, wo der Islam und das Christentum um die hegemoniale Vorherrschaft von ihrer Kultur, Religion und Tradition kämpften. Daher taucht bei Rechtsextremen oft das Bild vom Kreuzzug, der Reconquista und vom Abendland auf. Bei den Islamisten finden wir die entsprechenden historischen Bilder vor allem in der Repräsentation des Westens als zeitlosen Feind des Islams. Es gab tatsächlich auch Neonazis in Europa und Nordamerika, die sich dem IS angeschlossen haben. Darüber hinaus gab es Zusammenarbeit zwischen Rechtsextremen und Islamisten bei antisemitischen Anschlägen, wie etwa bei der Geiselnahme in einem koscheren Supermarkt in Paris, die einige Tage vor dem Angriff auf Charlie Hebdo stattfand. Die islamistischen Geiselnehmer bekamen hier ihre Kalaschnikows von einem französischen Identitären.
So viel nochmal als Ergänzung und Anknüpfung an unseren letzten Podcast. Machen wir nun einen Cut und springen zur letzten Veranstaltung der Reihe Kontinuitäten des Antisemitismus, die wir 2020 gemacht haben. Das war auf der großen Bühne der Volksbühne und der Untertitel war Zwischen Lügen, Abwehr und Konkurrenz. Mit dabei waren Annetta Kahane, Autorin und Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung, Dr. Patrice Poutros, Historiker, er lehrt und forscht an der Universität Erfurt und Düsen Tekkal, Journalistin, Filmemacherin und Gründerin der Menschenrechtsorganisation Havar Help.
Ja, und wir wollten die Kontinuitäten des Antisemitismus unter anderem anhand der QAnon-Verschwörungsideologie zeigen, die ja eigentlich eine 1:1-Wiederholung der mittelalterlichen Ritualmordlegende ist. Also es ging darum, ein ganz aktuelles Phänomen auf seinen Ursprung zurückzuführen. Uns war nämlich aufgefallen, dass viel über die verschiedenen Aspekte und Strömungen bei den QAnon-Anhängern geredet wurde, der Antisemitismus aber immer als ein Phänomen unter vielen beschrieben wurde. Aber dabei ist er vielmehr der Kitt, der diese ganzen unterschiedlichen Gruppen miteinander verbindet. Jüdinnen und Juden dienen hier also als das Querfrontfeindbild schlechthin.
Diese Veranstaltung war für uns sehr wichtig, weil sie gezeigt hat, wie eng die Kontinuitäten des Antisemitismus mit den Herausforderungen einer sich modernisierenden Welt verknüpft sind. Die auszuhalten ist nicht nur für die Gesellschaft eine Herausforderung, sondern natürlich auch für alle Individuen. Wir hören einfach mal rein und beginnen mit der Anmoderation von Tahereh Amer.
Sie haben ja alle den Ankündigungstext gelesen und ich würde auch sagen, damit steigen wir ein. In dem Ankündigungstext geht es um die Kontinuitäten des Antisemitismus. Uns wurden noch drei Begriffe mit auf den Weg gegeben, Lügen, Abwehr und Konkurrenz. Wir gucken mal, welchen Begriffen wir uns davon heute wie nähern. Aber fangen wir erstmal mit den Kontinuitäten an. Annetta, wo werden für dich die Kontinuitäten des Antisemitismus sichtbar?
Wo werden die Kontinuitäten sichtbar? Ich bin besonders dankbar für das Wort sichtbar, weil mein Eindruck ist, dass bei Antisemitismus das Problem eher die Unsichtbarkeit ist. Also das, was sozusagen verborgen bleibt, was abgewehrt wird, was verleugnet wird, was weggeschoben wird. Also es gibt so einen krassen Gegensatz zwischen dem ständigen Thematisieren von Antisemitismus als etwas Abstraktem. Also wenn man Antisemitismus googelt, gibt es immer Resolutionen und es gibt immer auch Antisemitismusbeauftragte. Und wenn es dann aber konkret wird, was ist das eigentlich, wo kommt es vor, oder wenn direkte Konflikte mit Antisemitismus sind, dann stößt man eben auf diese starke Abwehr. Das fängt damit an, dass man sagt, ja, was ist denn eigentlich die Definition, was ist denn eigentlich Antisemitismus? Das ist doch nicht das und das und das. Also am allerliebsten wäre es in dem Bereich, wo ich mich auskenne, nämlich in Deutschland, wäre es den Deutschen, wenn man sagt, Antisemitismus ist gleich Rechtsextremismus, dann haben wir keine Probleme. Das ist ja klar. Da sind die Nationalsozialisten, die haben die Juden umgebracht, die toten Juden sind uns ein ewiges Erinnern und Nachdenken und Mahnen. Und die Nachfolger dieser Nationalsozialismus sind die Rechtsextremisten und die sind auch alle Antisemiten und gut ist. Also wenn man sich darauf einigen kann, ist es alles gut. Sobald es dieses Terrain verlässt, sobald es in den Alltag geht, sobald es in die Schule geht oder auf die Straße oder im Büro, in verschiedenen Zusammenhängen, in Diskussionen, da, wo es plötzlich fassbar wird, vor allen Dingen für Menschen, die davon betroffen sind, die es genau spüren, also Juden, spüren natürlich ganz genau, wenn eine antisemitische Stimmung aufkommt oder solche Codes auftauchen und man das dann anspricht, dann verschwindet das plötzlich, dann ist es nicht mehr da. Also die Kontinuität des Antisemitismus besteht vor allen Dingen in seiner Verleugnung. Das ist sozusagen meine Erfahrung in der letzten Zeit. Und wenn man dagegen steuert, wird es ganz schnell sehr eng für diejenigen, die es ansprechen. Dann werden sehr schnell Sachen problematisiert, dann wird es sehr schnell aggressiv. Es geht sozusagen vielmehr um die Frage, wie kann man über Antisemitismus heute sprechen? Und zwar in einer Form, dass es nicht nur plakativ ist, sondern tatsächlich eine Art von kultureller Selbstreflexion. Denn Antisemitismus ist ein kulturelles Erbe, das ist sehr, sehr tief eingegraben. Und wie kann man das besprechen?
Das ist ganz sicher eine zentrale Herausforderung, die Annetta hier beschreibt. Aber wir haben nun mal auch sehr unterschiedliche Formen von Antisemitismus, die nicht immer gleich gut zu erkennen sind. Aber in einem anderen Kontext hat Annetta auch gesagt, dass sie glaubt oder ja, dass sie Angst hat, dass der alte Antisemitismus wieder viel direkter zurückkommt. Also es gibt dann natürlich immer noch sekundären Antisemitismus, es gibt immer noch den israelbezogenen Antisemitismus, es gibt immer noch strukturellen Antisemitismus, aber eben auch wieder den ganz klassischen Antisemitismus, der sich in ganz unterschiedlichen Milieus durchsetzt und immer offener zeigt.
Der Begriff der Kontinuitäten, der hat ja auch immer was mit einem Blick zurück zu tun, sonst kann man nicht über Kontinuitäten reden oder man kann sie nicht erfassen. Deshalb an dich, Patrice, die Frage, wie ist das aus einer historischen Perspektive oder wie ist es aus deiner Perspektive? Ich möchte dich gar nicht auf das Historische festlegen.
Tatsächlich ist es ein doppelt schweres Problem. Das eine Problem ist, dass Antisemitismus ursprünglich eine Selbstbeschreibung gewesen ist, nämlich von Judenfeinden. Die haben sich selbst Antisemiten genannt. Die haben antisemitische Programme geschrieben. Die haben hier an der heute Humboldt-Universität genannten, damals Friedrich-Wilhelms-Universität, gab es den großen Antisemitismusstreit, um mal zu zeigen, dass es sich dabei nicht einfach nur um politischen Rechtsradikalismus handelte. Und das hat auch was mit dieser Gegend hier zu tun. Hier hat 1923 das erste große antisemitische Pogrom stattgefunden, um den 8. 9. November, was später überdeckt wurde durch den Bierhallenputsch in München. Über mehrere Tage haben hier im Scheunenviertel, dass er eher ein Elendsquartier war. Hier, diese Gegend, war ein Viertel, in dem vor allen Dingen viele ostjüdische illegale Einwanderer lebten. Das wussten in Berlin eigentlich alle. Und auf dem Höhepunkt der Inflationskrise ist es hier zu schweren Ausschreitungen gekommen, sind Läden überfallen worden. Es hat auch mehrere Schwerverletzte und Tote gegeben. Und die Polizei wusste sich nicht zu helfen. Sie wusste sich deswegen nicht zu helfen, weil sie sich nicht sicher war, ob die Täter, ob die nicht vielleicht Recht hatten, ob die nicht vielleicht diese illegalen, in Elendsquartieren lebenden Juden doch verantwortlich sind für die ökonomische Misere der Weimarer Republik.
Hören wir doch mal, was Düsen dazu sagt.
Das Gerücht um den Juden reicht ja schon für den Judenhass. Und warum das allgegenwärtig ist, merken wir natürlich ganz deutlich auch in Zeiten der Corona-Epidemie, wo es sehr viel offene Fragen gibt und wo Menschen diese Dissonanzen nicht gewohnt sind, gerade in individualisierten Gesellschaften, wo wieder einmal der Jude als Feindbild herhalten muss. Und wenn man sich die QAnon-Verschwörungsideologien vergegenwärtigt, dann reichen die Vorurteile zurück bis ins Mittelalter, die Ritualmordlegende, also dass sozusagen das christliche Blut von Kindern gebraucht wird. Das sind Redewendungen, die jetzt gerade wieder rumgehen. Und ich glaube nicht, dass wir diese Probleme beantworten können, indem wir sagen, dass der Antisemitismus uns alle angreift. Ich finde, das ist in dem Zusammenhang mit verlaubtem Sparspruch, sondern er greift die Juden an und er setzt auch die Juden in Lebensgefahr.
Was Düsen hier sagt, ist wirklich sehr interessant. Der Antisemitismus, der wirkt immer so abstrakt, ganz so, als gäbe es gar keine Jüdinnen und Juden oder als würden die sowieso alle in Amerika oder in Israel leben. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dem Umgang in Deutschland mit dem Judentum oder den Juden geschuldet, weil da wird sich dann immer mit den toten Juden beschäftigt und mit der Erinnerung an die Shoah und an das Gedenken, und da geht es natürlich auch viel darum, dass man dann zeigen kann, wie man gedenkt, und wenn man das Gedenken selber gestaltet, dann kann man natürlich auch sich sehr gut inszenieren beim Gedenken, aber die lebenden Juden sollen dann irgendwie doch immer rausgehalten werden, und wenn es dann mal zu einem Übergriff kommt, dann ist die Überraschung immer sehr groß.
Wenn ich mir eine Studie vergegenwärtige von 2019 von der Jewish World Congress Organisation, jeder vierte Deutsche hat gesagt, dass Juden zu viel Macht haben, und 41% sagen, dass Juden zu viel über den Holocaust reden. Und ich glaube, das Problem am Antisemitismus ist, dass er funktioniert ohne die Anwesenheit von Juden und dass es ein nach oben treten und nicht nach unten treten ist. Und dass der Antisemit sich eigentlich immer beherrscht fühlt von etwas, was er selber nicht greifen kann. Und ich glaube, es muss wirklich beginnen mit dieser Benennung, dass Antisemitismus aus meiner Sicht was anderes ist als Rassismus, ohne weder den Rassismus zu relativieren, aber auf der anderen Seite eben auch nicht den Antisemitismus. Aber der Unterschied für mich ist, dass der Jude verfolgt wird, seitdem es ihn gibt, und dass der Jude auch immer schuld ist am Unglück der Welt und dass das weiter fortgesetzt wird, und zwar auf sämtlichen Ebenen. Also wir merken das auch in unseren Wertedialogen, wo wir in ganz unterschiedlichen Schulformen auch unterwegs sind, dass das weit verbreitet ist, ob das sozusagen der israelbezogene Antisemitismus ist, aber eben auch derjenige, der sozusagen importiert ist, aber letztlich natürlich auch der bestehende. Also ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, durch den importierten Antisemitismus den anderen sozusagen wegzuwischen, sondern dieses Entlastungsnarrativ laut Studie, dass zu viel über den Holocaust geredet wird, sorgt natürlich für Schuldzuweisungen. Und ich glaube, es muss uns gelingen, auf diese Unterschiede aufmerksam zu machen und dafür Fallbeispiele zu finden und eine Sensibilität dafür herzustellen, was es bedeutet, entmenschlicht zu werden. Und dass dieser Völkermord, Genozid, Auslöschung immer beginnt mit der Entstehung von Feindbildern.
Ja, so ein gemeinsames Feindbild hat ja geradezu was Verbindendes. Und wenn man sich erstmal hinter so einem Feindbild zusammengefunden hat, will man sich natürlich auch nicht so davon trennen. Das ist ja irgendwie auch etwas, ein Kommunikationsmittel. Deshalb ist es wichtig, auch zu gucken, mit welchen Leuten man diese Situation auch teilt, dass man immer wieder zu Feindbildern gemacht wird für andere Gruppen, damit die ihren Hass und Völkermord, Genozid, Auslöschung auch legitimieren können.
Ich spüre da natürlich ganz viel Mutual Understanding. Und zwar dahingehend, dass ich als Angehöriger einer Religionsgemeinschaft, die auch verfolgt wird, seitdem es sie gibt, ganz viele Parallelen spüre. Und der Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft, der vor den Augen der Weltöffentlichkeit im 21. Jahrhundert stattgefunden hat und wo der IS makabererweise sich auch modernster Mittel bedient hat und alles ins Netz gestellt hat, hat ja einen Teil der Grausamkeit gezeigt. Und meine heile Welt wurde immer von mehreren Seiten bedroht. Und ich glaube, das geht vielen Juden genauso. Also wir sind ja auch mit den Geschichten unserer Großmütter aufgewachsen, dass wir auf uns aufpassen sollen. Und die Tatsache, dass alle jesidischen Frauen früher tätowiert waren, auch meine Mutter, hatte was damit zu tun, dass wenn sie wieder versklavt, vergewaltigt, entführt worden sind, man trotzdem erkennbar war als Jesidin. Und dass diese Geschichten plötzlich wahr geworden sind, die Geschichten meiner Großmutter. Und Menschen umgebracht worden sind, weil sie meine Religionsgemeinschaft und meine Wurzeln haben. Das hat mich natürlich erschüttert in Mark und Knochen. Und es klingt jetzt grausam, was ich sage, aber es war auch ein kleiner Teil der Erleichterung da, ohne dass ich mir wünsche, dass es jemals passiert wäre, dass die Welt gesehen hat, was ich immer meinte. Und was wir aber auch immer machen, ist, dass wir auch diesen fortwährenden Völkermord eigentlich nie erwähnen, ohne auch das Schicksal der Juden mitzuerwähnen. Und das hat für uns was damit zu tun, dass wir diesen Schmerz auch spüren und fühlen und dass wir das kennen, sich auch trotzdem alleine zu fühlen. Weil wir sind ja auch nur 1 Million weltweit und wir stehen eigentlich immer im Weg. Also wir stehen auch immer im Weg, wenn es um was geht.
Ja, es stört, wird ausgeblendet, kontinuierlich ausgeblendet. Aber was ist eigentlich der Grund? Es geht ja da auch um die Angst vor einer gesellschaftlichen Spaltung, weil viele Menschen keine Dissonanzen wollen, sich einig sein möchten. Es geht also ja um einen Wertekonsens. Patrice Poutros hatte dazu auch direkt was gesagt.
Also dass Einigkeit als ein Wert an sich gilt, so wie sich nicht zu streiten auch als ein Wert an sich gilt. Und paradoxerweise in einer pluralen Parteienlandschaft in Deutschland permanent der Vorwurf an die Politik kommt, dass sie sich andauernd streiten würden. So als ob sie kleine Kinder wären, die ihr Geschäft nicht richtig verstehen würden. Man müsste doch nur das Vernünftige wählen und dann wäre es irgendwie ganz einfach. Und das ist ein Zugriff auf Gesellschaft, der extrem homogenisierend und zwar schon in der Perspektive, gar nicht mehr in der Praxis ist. Sondern die Vorstellung, die Dinge müssten einfach nur sozusagen klar miteinander geregelt werden. Und dann ganz schnell, also zumindest bei mir, die Frage auftaucht, ob der Begriff Gesellschaft dann überhaupt noch Sinn macht, ob es nicht dann eigentlich um Vergemeinschaftung geht. Sozusagen, dass die Vorstellung ist, wenn wir irgendwie alle identisch wären, dann hätten wir auch keine Konflikte.
Aber warum der Antisemitismus?
Weil sozusagen die kulturell, aber auch politisch, die Juden zu Recht immer darauf bestanden haben, zu sagen, nee, wir sind nicht alle eins. Wir sind nicht identisch. Wir lassen uns nicht zu euch machen. Wir sind wir selbst. Das ist in einer langen kulturellen Tradition zentrale Provokation schon immer gewesen und ist im Zeitalter des Nationalismus, wo sozusagen die Behauptung ist, dass eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Kultur und eine gemeinsame Geschichte auch zu einem gemeinsamen politischen Subjekt, nämlich der Nation, führt. Ebenso eine Provokation auf eine neue Art und Weise gewesen. Also da haben sie sozusagen alte Differenzen eine neue Dimension bekommen. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist ja ein Problem, mit der Widersprüchlichkeit und mit den Dissonanzen im Alltag auch umgehen zu müssen. Und es gibt sozusagen in den Vorstellungen, auch in der Kunst und in der Literatur, dass Harmonie irgendwie nur über Vergemeinschaftung laufen kann. Dass es nicht möglich ist, dass unsere Unterschiede eigentlich das sind, was uns interessant und auch produktiv macht. Und ich glaube, wir sind sozusagen wieder an einem Punkt, wenn ich überhaupt von wir rede, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass ich das eigentlich sonst immer nicht will. Aber hier in Deutschland wird gerade wieder die Frage diskutiert, ganz heftig, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Und das ist eine Frage, die die deutsche Nationalstaatsbildung schon sehr lange bewegt hat. Und da haben ganz unterschiedliche Gruppen immer auf der Liste derjenigen gestanden, die nicht per Definition dazugehören. Die haben gewechselt, aber eine Gruppe war immer dabei. Das waren immer die Juden in diesem Land. Und deswegen ist der Weg sozusagen von einer Transformation hin zu ihrer Verfolgung und dann auch zu ihrer Vernichtung eben nicht der des einfachen Extremismus, sondern der Weg der Vorstellung, dass Leute geglaubt haben, wenn sie denn weg sind, dann ist vielleicht Ruhe. Dann wird's vielleicht einfacher.
Ja, das haben wir schon mal erlebt. Wenn sie dann weg sind, dann ist Ruhe. Das funktioniert ja so nicht. Aber die Idee dahinter, die scheint ja auch gerade immer wieder en vogue zu sein. Man muss nur ein Problem lösen und dann ist es gelöst. Annetta, die vielen Gesichter des Antisemitismus. Was ist es, dass wir nicht darüber reden können?
Heute tun wir es ja, das ist ja schon ganz gut. Es ist so interessant, dieses Land feiert nächstes Jahr 1700 oder 900 oder wie viele Jahre Juden in Deutschland. Also es werden ganz viele Programme gemacht. Es wird sich gerühmt dessen, dass die Juden so einen tollen Beitrag zur deutschen Geschichte geleistet haben, wobei man anmerken muss, dass vor 1700 Jahren noch gar keine Deutschen in Deutschland waren, sondern da waren es alle möglichen Völkerschaften, unter anderem auch die später mal Deutsche genannt wurden. Aber die Juden waren schon da. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie das ablaufen wird. Also wie man sich sozusagen auf diese Weise an die Anwesenheit und die Verdienste der Juden erinnert. Und ob nicht vielleicht die Shoah irgendwie jetzt die deutsche Gesellschaft zwingt, positiv rückwirkend über die Juden zu reden, was sie die ganzen Jahrhunderte über nicht gemacht haben. Also das ist wirklich eine interessante Zwickmühle. Also es ist ja sozusagen eine Geschichte von mehr oder weniger Verfolgung gewesen. Es gab auch Zeiten, in denen es ein bisschen ruhiger war, aber es gab immer Pogrome, es gab immer Auseinandersetzungen. Und die Frage ist, wieso? Und jetzt haben wir wir haben jetzt hier verschiedentlich darüber gesprochen, wofür der Antisemitismus gebraucht wurde. Und ich habe zwei Sachen im Kopf. Das eine ist die Vorstellung vom Juden als allmächtig, der am Ende immer das Böse verkörpert, und die Vorstellung vom Juden als kleiner, mickriger, buckelnder Figur, die arm ist und zerschlissen. Also dazwischen hat sich ja auch immer das nationalsozialistische Bild des Juden bewegt. Und im mittelalterlichen Ghetto war das ja auch so. Die meisten Juden waren total arm und haben sich kaum aus ihren Ghettos herausgetraut. Und dann huschten sie mal durch die Gegend. Und dann gab es eben beim Fürsten den Juden, der das Geld hatte und der dann das Geld geliehen hat oder irgendwas, also der am Hofe einflussreich war. Und im Fall eines Falles haben sich natürlich die Dorf- oder Stadtbewohner an den Juden gerecht und nicht am Fürsten, wenn sie mit irgendwas unzufrieden waren. Und der Fürst fand das auch gut, weil auf diese Weise ist er gleich seine Schulden losgeworden. Also das sind solche Verknüpfungen, und ich bin gespannt, wie daran erinnert wird. Aber eine andere Sache geht mir auch immer wieder durch den Kopf und die Gesichter des Antisemitismus betreffend. Wenn man über Antisemitismus redet, ist gerade in Deutschland, kommen ja Juden eigentlich gar nicht vor, weil Juden haben ja mit Antisemitismus nichts zu tun. Es gibt Antisemitismus ohne Juden. Antisemitismus ist eine Konstante, die irgendwie in der Welt ist und eigentlich auch nicht mehr verschwindet. Also was ist das eigentlich? Wieso hält sich das dann so? Und ich finde, dass die Juden auch in ihrer Selbstreflexion aus dieser Objektrolle mal rauskommen sollten und sich mal angucken sollten, welches die Dinge im Jüdischen, in der jüdischen Tradition, in der jüdischen Geistesgeschichte sind, die tatsächlich auch, wie du sagtest vorhin, Patrice, provokativ waren. Und das sind eine ganze Menge Dinge. Man kann sagen, dass die Moderne und die Demokratie ohne den Beitrag des Jüdischen überhaupt nicht denkbar war. Und das fing nicht erst im Christentum an und der Auseinandersetzung darüber, ob der Herrscher, der Papst oder der König Gott gegeben ist, ja, also was die Juden sowieso auch nie geglaubt haben, sondern das ging schon viel früher los. Also die ganze Frage des jüdischen Monotheismus ist eine unglaubliche Revolution im Denken über die Menschen und die Natur und ihre Natur. Später die Erfindung sozusagen des Gesetzes als Instrument von Freiheit, das, was Moses gemacht hat. Der Gott, der auf der Seite der Befreier, also auf der Seite der Sklaven war und geholfen hat, die Juden aus der Sklaverei zu führen. Das ist auch ein unglaublich revolutionäres Bild. Später in der Diaspora, die Heimat sozusagen als ein portables Buch, als eine geistesgeschichtliche Anleitung über intellektuelle Beweglichkeit, über Disputation, über Dissonanz, über Widersprüchlichkeit in die Welt zu tragen und zu versuchen, das auch sozusagen mit anderen zu teilen. Es gab ja auch die jüdische Aufklärung, die sozusagen auch versucht hat, die jüdischen Gemeinden zu öffnen. Also ich finde, die Juden selbst oder das Jüdische selbst könnte viel mehr Subjekt sein, auch im stolzen Sinne, und zu sagen, es ist, Antisemitismus ist auch die Reaktion von Menschen, die sozusagen wirklich an ihrer Scholle kleben blieben und sich nicht in dieser Weise der Dissonanz und der Widersprüchlichkeit hingeben wollten, die an ihren Herrschern, an dem Mund ihrer Herrscher hingen und sich nicht insgeheim dachten, ja, was, wir halten uns ans Gesetz und that's it, ja. Das sind alles Errungenschaften, die sozusagen viel stärker zur Moderne beigetragen hat und die heute sozusagen zumindest in den urbanen Kontexten ganz selbstverständlich sind, die aber ein Teil von Kontinuität jüdischer Geistes- und Geistesgeschichte und Haltung sind, ja. Und ich glaube, das ist total wichtig, auch zu wissen, dass das Jüdische wertvoll ist. Also, dass das Jüdische tatsächlich einen großen Beitrag geleistet hat, aber nicht im Sinne von Einstein war Jude oder der war Jude oder so, sondern dass dieses ganze verflixte Vielfalt, Konflikte aushalten, Gleichzeitigkeiten aushalten, tatsächlich etwas ist, was durch die Juden in die Welt gekommen ist und dass Juden sich dafür viel, dass da viel Anfeindungen auf die Juden gekommen sind, aber dass man das auch als einen Beitrag zur Menschheitsgeschichte sehen kann. Und die Gesichter der Antimoderne, die Antidemokraten, sind nicht ohne Grund alle Antisemiten auch. Also sowohl der militante Islam als auch der militante Linksextremismus als auch der militante Rechtsextremismus und ziemlich viel dazwischen fürchtet sich oder mag nicht diese Art von Jüdischem, das da überall drin steckt, dieses nicht an der Scholle kleben, dieses nicht eindeutige, dieses nicht schwarz und weiß, dieses etwas komplexere und die Fähigkeit auch noch darüber zu lachen.
Ja, vielen Dank. Patrice, du willst direkt reagieren?
Ich finde vor allem die Sachen, die Annette dann ganz zum Schluss gesagt hat, extrem wichtig. Es ist sozusagen für die Entstehung der europäischen Moderne offensichtlich die dunkle Seite dabei, dass man für die Aporien, Widersprüche und auch Konflikte, die im 19. und 20. Jahrhundert in den sich modernisierenden Gesellschaften entstehen, ein Externalisierungsadressat hat, nämlich die Juden, die auch auf diese Modernisierung eine gewisse Hoffnung gesetzt haben. Sozusagen, dass sie sozusagen aus den traditionellen Verhältnissen, die sie im besten Falle toleriert haben, dass man sozusagen aus denen austreten kann und die Vorstellung hat, dass es sozusagen universalistische Zugänge von Gesellschaft gibt, die ihnen ermöglichen, sie selbst zu sein und gleichzeitig ein Teil der Gesellschaft zu werden. Das ist für diejenigen, die massive Kritik an dieser Gesellschaft haben, eine zentrale Provokation. Und diese Provokation äußert sich dann ganz schnell, dass sozusagen so Bilder hergestellt werden, die sich weit ins Kulturelle hineinbringen. Und die Vorstellung, dass es eine kleine Gruppe in der Gesellschaft gibt, die von den Entwicklungen, denen man eher skeptisch, kritisch, ablehnend gegenübersteht, die genau darauf setzen, weil das sozusagen für sie neue Horizonte, die will man erstens nicht teilen und zweitens macht man sie dann für diese Entwicklung verantwortlich, obwohl man selber Teil dieser Entwicklung ist. Aus dem Muster könnte man ja auch ein Argument schaffen, wie wichtig jüdisches Leben, jüdische Kultur und jüdische Beiträge für die europäischen Gesellschaften sind. Aber wir haben die Diskussion immer genau andersherum, dass es sozusagen immer als ein Problem betrachtet wird und dass man sozusagen dieses Problem irgendwie kanalisieren, einschränken oder wenn möglich loswerden wollte. Und die Schwierigkeit, weshalb man nicht einfach so einen Erlass herbeiführen könnte, hört auf, Antisemiten zu sein, könnte man sich ja vorstellen. Die Schwierigkeit liegt darin, dass es mit mehr verbunden ist als nur mit Diskriminierung. Das ist dann die Vorstellung, nur dass jemand anders etwas antut, wäre antisemitisch, ist falsch. Das ist es auch. Sondern es geht lange vorher, es ist in der Sprache, es ist in einer bestimmten Vorstellung von der Welt und vor allen Dingen von Vorstellung von Ordnung der Welt. Also wer sozusagen am falschen Platz sich befindet und besser seinen Platz räumen sollte.
Darf ich eine Sache ergänzen? Ich finde, es gibt ja lustige Widersprüche. Im Grunde, wenn du sprichst von Universalismus als etwas, was sehr, sehr immanent im Jüdischen enthalten ist, und das ist ja auch also die Welt wird im Prinzip auch im 21. Jahrhundert, wenn man es so sieht, dann auch immer jüdischer. Wieso wächst dann der Antisemitismus? Und wächst er wirklich? Das ist zum Beispiel ein so ein Widerspruch. Also je diverser auch die Urbanität in den großen Demokratien, in den europäischen und amerikanischen Demokratien wird, wieso wächst dann der Antisemitismus? Weil möglicherweise diese Komplexität nicht ausgehalten wird. Das ist wahrscheinlich eine Variante. Das ist ein Gedanke, der mir eingefallen ist, weil so jüdisch in dem Sinne war die Welt bisher noch nie. Also in den vielen Jahrhunderten davor war sie das gar nicht.
Der Antisemitismus nimmt also mit zunehmenden Konflikten beziehungsweise einem zunehmenden Bewusstsein für Konflikte auch zu. Er hat die Funktion, die inneren Konflikte der Gesellschaft auf ein gemeinsames Feindbild auszulagern und somit den Druck von der Gesellschaft zu nehmen. Tahera hat ein sehr schönes Schlusswort formuliert und das würde ich jetzt gern nochmal einspielen.
Ich glaube, wir sind genau an dem Punkt, um den es geht. So, hört auf, Antisemiten zu sein, hast du gerade gesagt. Man könnte ja vielleicht, wenn ich euch zugehört habe, sagen, und wagt mehr Jüdischkeit.
Okay, also die Kontinuitäten des Antisemitismus lassen sich eigentlich gar nicht so schwer beschreiben, aber man braucht Zeit, weil es so viele gibt und weil es so viele Aspekte gibt, auf die man eingehen muss, um irgendwie eine Art vollständigeres Bild zu bekommen. Und deshalb machen wir natürlich weiter mit unserer Reihe Kontinuitäten des Antisemitismus im Grünen Salon der Berliner Volksbühne. Am 5. Januar gibt es eine Online-Veranstaltung mit dem Titel Kontinuitäten des Antisemitismus, Solidarität, Appeasement und Spaltung, moderiert von Hengame Yagubifara. Dann folgend im Frühjahr machen wir sicherlich noch eine Veranstaltung zu Antisemitismus im Kunstfeld, vielleicht sogar als Präsenzveranstaltung im Großen Haus. Wir lassen uns überraschen. Tschüss und auf Wiederhören.
Kontinuitäten des Antisemitismus. Ein zweiteiliger Podcast vom Forum Demokratische Kultur und zeitgenössische Kunst.